Nachricht 1.
Zeit 78174,6. Ihr hört den Recap, die Zusammenfassung der letzten Tage und Wochen mit mir, Sven Tauras, aus meinem temporären Studio im Hotel in Hamburg und zugeschaltet via Satellit ist ja. Cornelis Kater aus eigentlich Göttingen, aber unterwegs in Spanien tatsächlich.
Genau, im tiefsten Hinterland, in einem kleinen, ebenfalls temporären Studiozimmer eines Hotels, kann man nicht sagen. Ich glaube, also Bed and Breakfast im Nirgendwo. Hallo.
Hi, wo bist du?
oh Gott, das ist das Lustige. Ich weiß mal gar nicht genau, wo ich bin, außer dass ich auf der Karte zeigen könnte, wo ich bin. Der Ort heißt Campania de Ranas und ich spreche es bestimmt falsch aus, weil ich, obwohl Spanien-Fan, die Sprache nicht gut kann. Hier wohnen 160 Menschen. Habe ich gelesen. Und es ist eines der schwarzen Dörfer, Pueblos Negras, die auf schwarzen Ziegeln zusammengestellt sind. Und die kannte ich vor zwei Tagen auch noch nicht so richtig. Das ist so nordöstlich von Madrid in den Bergen, wo niemand ist. Und wo auch ich noch nicht war, obwohl ich, glaube ich, schon 25 Mal in Spanien war. Also das ist wirklich das hinterletzte Eckchen. Und das wiederum macht mich ein bisschen an. Deswegen bin ich hier.
Und was treibt dich dahin?
Tatsächlich ursprünglich eine Dienstreise. Letzte Woche war ich 4 Tage in Madrid über ein EU-Projekt, das wir hier machen. Und da ich als Einziger an dem Projekt, das sich übrigens um Nachhaltigkeit dreht, gesagt habe, ich fahre mit dem Zug dorthin, habe ich mir gedacht, wenn ich schon mit dem Zug dorthin fahre, dann kann ich ja noch 4 Tage hinten dranhängen als reiner Urlaub. Genau. Und da ich tatsächlich als Spanien, Hinterland, Rückland, nicht Strand, nicht da, wo alle hinfahren, Fan bin, suche ich eigentlich immer auf einer Karte, die ich tatsächlich habe, mit Orten, wo ich gewesen bin, so eine digitale Karte, nach der Fläche, der größten Fläche, wo ich noch nicht gewesen bin. Vollkommen egal, was da eigentlich ist, weil es steckt im Prinzip die Idee dahinter, es ist überall interessant. Und somit komme ich immer mehr in die Pampa und in wirklich interessante und seltsame Ecken.
Das heißt, du hast jetzt wirklich im Vorfeld überhaupt gar nicht gewusst, wo du da hinfährst und hast einfach geguckt, da war ich noch nicht, da fahre ich jetzt hin, ohne zu wissen, was da überhaupt ist, ob das überhaupt irgendwie, das ist ja dann vermutlich, wenn du sagst, wie viel wohnen da, 160 Leute?
Ja.
Ist das ja vermutlich auch touristisch so jetzt noch nicht mal annähernd erschlossen, oder?
Also es ist wohl schon ein Ort, wo man eben diese schwarzen Dörfer irgendwie auch touristisch, zumindest für Spanien auch anbietet. Es gibt hier auch 1, 2, 3 Unterkünfte und so ein Mini-Architekturmuseum, was aber zu hat heute und in der Nebensaison. Also es ist schon so ein bisschen Tourismus da. Aber das ist, glaube ich, vergleichsweise quasi nicht vorhanden, genau. Ja, und was ich dann immer noch mache, ist, dass ich mir einfach das, was also fix ist, dass ich 2 Unterkünfte hatte, die suche ich mir dann über möglichst gut bewertet und bezahlbar. Auf der Art bekomme ich einen Sweetspot von, also ganz quasi von oben sortiert, die allercoolsten und dann trotzdem irgendwie noch günstig und nett. Und dabei kommt man an ganz traumhafte Orte von sehr lieben Menschen, oft auch Paare, die einfach 5 Zimmer bewirtschaften, selber kochen und mit einer unglaublichen Gastfreundschaft ein Zuhause für 1, 2, 3 Nächte bieten. Und darauf stehe ich total. Ja, das mache ich gerade.
Jetzt ist ja auch irgendwie aber auch gar nicht Saison da, oder? Das heißt, Hotels oder Bed and Breakfast, was da ist, ist jetzt auch dann, bist du da der einzige Gast oder sind noch andere Menschen da?
Verrückterweise nicht.
Bei Shining, dass du das Ding dann auch betreuen musst und da jetzt Hausmeisterarbeiten durchführen musst? Oder?
Nee, verrückterweise ist es erstaunlich voll. Also das erste Haus, wo ich war, da war, glaube ich, fast komplett ausgebucht. Das war auch Wochenende. Und heute sind, also gestern waren die 2 von den 5 Zimmern, also 3 Zimmer belegt, 1 habe ich. Und jetzt sind anscheinend wieder 4 Menschen gekommen, die hier zusammen irgendwie sind. Und damit ist das Haus mindestens halb ausgelastet. Also hier ist relativ viel los, was mich auch selbst wundert. Ne? Also normalerweise, ich bin oft gerne in der Nebensaison unterwegs, weil es nicht so warm, ist nicht so teuer und das ist nicht so krass. Und oft bin ich alleine, aber zurzeit nicht. Weiß auch nicht warum, ob die hier irgendwie gerade Ferien haben, Ostern vorgezogen, ich weiß es nicht.
Aber du bist alleine, also du bist alleine da als unterwegs. Du hast beruflich was mit Kollegen gemacht und so und bist jetzt aber, dann hast du gesagt, das salzt sich jetzt ab, bist fertig mit dem beruflichen Teil und bist jetzt dann noch ein paar Tage alleine unterwegs.
Ja, ich habe das irgendwann für mich etabliert, dieses Alleinereisen. Ich stehe ja total drauf, inzwischen nicht mehr ausschließlich, lange Jahre bin ich tatsächlich fast nur alleine gefahren, auch teilweise wochenlang, meistens mit Auto unterwegs, da komme ich gleich noch zu, und habe erst etwas zögerlich festgestellt, dass ich mich nie langweile, dass ich auch nie irgendwie mich einsam oder verloren fühle, sondern genau richtig. Teilweise eben auch unterhalten durch Podcasts und durch einfach tausend Dinge, die ich irgendwie nebenbei mache. Und eigentlich ist es fast schon stressig und überhaupt nicht so, dass ich da verloren wäre. Aber das hat sich für mich zum Format entwickelt, was ich irgendwie total schätze. Es ist einfach so, komplett mal meinen eigenen Scheiß machen und niemand erklären müssen, was ich tue.
Fühle ich, auf jeden Fall. Ja. Jetzt Hinterland Spanien, du hast gesagt, Spanisch kannst du nicht. Sind die denn da des Englischen mächtig?
Es reicht meistens, ja. Also es ist ja nicht Frankreich, wo man schief angeguckt wird, wenn man die Sprache nicht spricht, sondern es wird immer noch irgendwas versucht. Im Zweifel gibt es Übersetzungs-Apps oder irgendjemand um die Ecke spricht da noch ausreichend gut Englisch, dass es zumindest klappt, was jeweils zu organisieren ist. Ne? Also zum Beispiel vor 2 Tagen wurde die Köchin aus der Küche geholt. Jüngere Menschen können das meistens ganz gut, das Englische, und sie war entsprechend, weiß nicht, Mitte 20 und hat dann irgendwie relativ cool alles übersetzt. Ne? Das geht dann schon. Also nie Probleme gehabt, wenn auch Schande auf mich. Ich bin kein Sprachgenie, ich bin froh, nach fast, keine Ahnung, wie viele Jahre lerne ich jetzt Englisch, 30, das halbwegs gemeistert zu haben, damit klarzukommen. Ich habe es nie geschafft, die Sprache wirklich zu lernen. Das ist meine große Schwäche an dem Ende.
Ich glaube, wir sind aber auch beide schon lange aus dem Alter raus, wo Sprache lernen einem noch irgendwie leicht von der Hand geht, oder? Ich glaube, das ist auch einfach vorbei.
Genau.
Was mich noch interessieren würde, ist, du hast gesagt, du bist mit dem Zug dahin gefahren.
Ja.
Ich habe ja vor einiger Zeit, das ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre her, glaube ich, auch ja mal versucht, mich per Zug irgendwie nach Spanien zu begeben und habe dann festgestellt, das wäre eine Reise von, ich weiß gar nicht mehr, 24 Stunden oder so, keine Ahnung.
Ja.
Wie lange warst du jetzt unterwegs? Oder anders gefragt, wie oft bist du umgestiegen?
Ich glaube 4-mal. Karlsruhe bin ich umgestiegen, in Avignon bin ich umgestiegen, in Barcelona umgestiegen und dann war ich in Madrid. Ich bin 3-mal umgestiegen, es waren 4 Züge.
Ja.
Und was ich gern mache inzwischen, ich habe das nämlich für mich, ich glaube in Corona oder kurz davor beschlossen, ich fliege nicht mehr. Aus anderen Gründen, die auch schon mal Thema waren, Stichwort Kurzfilm und Klima. Und wenn ihr es nicht gehört habt, bitte reinhören, tolle Folge, also hoffe ich zumindest ein Projekt, was mir viel bedeutet hat. Und da habe ich das für mich etabliert, stückweise erst bis Barcelona, dann bis Madrid und letztlich auch bis Sevilla mit noch einem Zug mehr. Und bin immer in Avignon gestoppt auf dem Hinweg, habe da übernachtet, sodass es eigentlich angenehme 1,5 Tage sind. Beim ersten Tag habe ich relativ viel Luft, in Deutschland auch umzusteigen, dass da nichts schief geht. Am zweiten Tag kommt man in der Regel eigentlich fast bis nach Madrid in einem Zug. Oder mit umsteigen bis nach Sevilla und es ist tatsächlich super entspannt und das ist auch extrem, alle Züge waren pünktlich, sogar die deutschen und es gab keine Probleme. Ne? Das ist also eine Sache, die ich habe ursprünglich noch gedacht, nervt das, wenn ich einmal, zweimal pro Jahr diese Zugfahrt machen muss. Für mich ist das eine Trance von aus dem Fenster starren und das Leben genießen, einfach sich wegdriften lassen, überhaupt nichts machen. Ich hatte mir ursprünglich was zu lesen mitgenommen, irgendwas zu arbeiten. Nie geschafft. Diese quasi einen Tag aus dem Fenster gucken ist einfach toll, muss ich sagen.
Das finde ich aber auch immer. Ich fahre ja nun mal auch nicht so oft Zug, aber wenn ich Zug fahre, dann sind es meistens so die beruflichen Fahrten, die dann auch bis München gehen, manchmal auch noch weiter bis nach Salzburg. Da fährst du halt auch deine 5, 6, 7, 8 Stunden. Und ich war aber auch nie der Typ, der dann einsteigt, Rucksack irgendwo hin, Kaffee bestellen, Brötchen raus, Laptop aufklappen und Dinge machen. Nie.
Ja.
Manchmal hast du ja Leute, die beobachtest du im Zug, die sitzen einfach dann 4 Stunden am Laptop und arbeiten an Tabellen und schicken Mails und rufen Leute an. Habe ich auch noch nie verstanden, noch nie. Also ich bin auch der sich mit dem Kopf gegen die Scheibe drückt, das Vibrieren so ein bisschen in den Schädel aufnimmt, die Kopfhörer reinmacht und dann entweder Musik, Podcast und einfach mal so dieses auch genießt, dieses, ich fahre nun mal ja halt auch sehr, sehr, sehr viel Auto beruflich und dann einfach mal genießt, ich fahre gerade 200 und ich muss dafür nichts tun und kann einfach mal aus dem Fenster starren.
Ja. Sogar 300
auf also der Strecke. Also ich für mich ist auch also Zug...
Toll, total krass. Wunderschön.
Ja, aber es ist halt einfach, für mich ist Zugfahrt noch nie so, da kann ich noch schön was wegarbeiten, bevor ich dann da ankomme. Nein. Ja. Auf keinen Fall.
Ja, genau. Nee, und das ist, ich kann das wirklich nur empfehlen. Es ist natürlich am Anfang ein bisschen spannend, auch weil verschiedene Zugunternehmen zum Einsatz kommen und die jetzt nicht unbedingt aufeinander abgestimmt sind, auch vom Buchungssystem her und wenn mal was schief geht, man muss sich schon die Luftlöcher lasten. Das ist leider so, das könnte besser, ja, wissen wir. Aber es ist machbar. Und ich finde es Also die Kollegen sind ja geflogen zu der Dienstreise und die waren alle so gestresst und da sind Dinge schiefgegangen und dann haben die auch fast einen Tag reingebuttert, mussten extrem früh aufstehen und es war jetzt nicht unbedingt klar, sie waren jetzt effektiv einen halben Tag früher da und hatten eine Nacht weniger. Ja, klar zugegeben, haben aber das Gleiche bezahlt, teilweise mehr und waren nicht so in diesem Zen-Modus, glaube ich. Das habe ich von den meisten so wahrgenommen und das ist ja wirklich ein Versuch wert, kann ich nur Werbung für machen, das auszuprobieren. Also zum Richtung Spanien, Richtung Frankreich, es gibt gute Ziele, Richtung Portugal wird es natürlich schwieriger, da wenn man weiter entferntere Orte aufsuchen möchte, aber ich finde, das ist noch eine Range, die ganz gut geht. Auch Italien geht sehr gut und so. Ne? Balkan war ich letztes Jahr.
Aber ja. Zen-Modus ist ja auch dann wirklich nur drin, wenn du irgendwie auch da nicht einen völlig überfüllten Zug hast und im schlimmsten Fall fällt ein Zug aus und ja, dann hast du keine Sitzplatzreservierung und dann musst du im Gang sitzen. Das ist natürlich auch ein bisschen scheiße.
Das stimmt.
Aber das hast du jetzt auch alles irgendwie gar nicht gehabt?
Nö, nicht gehabt. Bisher noch nie Zug ausgefallen. Mir ist mal ein Teil der Strecke ausgefallen auf den ersten Fahrten, weil die einfach durch Starkregen nicht mehr da war. Zwischen Montpellier, glaube ich, und Avignon. Da musste ich zugegeben mir einen Leihwagen nehmen und bin dann einfach zwischen den beiden Städten kurz rumgefahren. War aber trotzdem ganz cool, weil ich so noch eine dritte Stadt aufsuchen konnte, nämlich Arles oder Arles, weiß ich gar nicht, die tolle Architektur hat, wo ich einfach gedacht, doch komm, das nehme ich auch noch mit und habe daraus eine Tugend gemacht. Ist natürlich ein bisschen Frage des Mindsets. Und das kann auch sehr stressen, vor allen Dingen einen Leihwagen abzugeben. In der Nähe von Bahnhöfen ist tatsächlich teilweise richtig schrecklich. Ne? Also Flughafen geht gut, da ist ja meistens dickes Schild und klare Spureinordnung. Mhm. Hier geht es zur Leihwagenrückgabe. Das ist an Bahnhöfen leider überhaupt nicht der Fall. Mhm. Naja, aber es hat funktioniert. Insofern.
Ich finde das immer spannend. Wir sprechen da auch recht oft eigentlich immer drüber, dass wenn du mit dem Zug unterwegs bist, du hast ja auch damals in höchsten Tönen davon gesprochen, Mensch, mit dem Zug nach Spanien, wie aufregend, wie toll.
Ja.
Ich fahre selten Zug und wenn ich Zug fahre, ich habe es jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit auch gehabt, ab Hannover nach München, du kommst in Hannover an, der erste Zug fällt aus, wirklich, das erste Mal seit, ich weiß nicht, 7 Monaten Zug gefahren, du kommst da an, der erste Zug fällt aus, der zweite Zug hat eine Stunde Verspätung, deine Sitzplatzreservierung gilt nicht mehr und du fährst dann 4 Stunden im Gang, stehend, sitzend, auf deinem Karton, auf deinem Koffer, Rucksack, whatever, habe ich schon keinen Bock mehr. Ist das denn wirklich nur so ein Problem in Deutschland? Ist das einfach in anderen Ländern, klappt das da immer oder hast du einfach unverschämtes also, Glück?
Gut, also abgesehen davon, dass ich selten im Gang sitze, weil ich fahre jeden Tag Zug und kenne mich ein bisschen aus und weiß auch inzwischen, wie Menschen sich bewegen und wie ich mich bewegen muss, dass ich, also egal. Vielleicht spannend, gar nicht zentral. Nee,
spannend, finde ich interessant.
Ich renne auch meistens zum Ende des Bahnsteigs quasi wieder der Masse. Die meisten stehen ja in der Mitte oder in Frankfurt am Sackbahnhof am Anfang des Gleises. Ich laufe dorthin, wo die Leute sich nicht hinstellen. Das ist dann auch meine persönliche sportliche Betätigung oder sowas. Das hilft meistens relativ gut, um, wenn es nicht komplett desaströs ist, doch einen Platz zu bekommen, weil am Rand ist fast immer noch ein bisschen Luft. Mhm. Das andere ist aber tatsächlich, das habe ich auf der Route auch wieder gedacht, in allen Ländern inzwischen funktioniert es deutlich besser als in Deutschland. Nicht perfekt, auch TGVs haben Verspätungen, auch in Holland geht mal was schief. Auch die haben Menschen, die sich leider auf die Schienen werfen und so weiter und dann geht das System natürlich auch ein bisschen aus dem Leim, aber das ist nichts im Vergleich zu Deutschland inzwischen und ich habe lange Deutsche Bahn fast stockholmartig verteidigt oder auch einfach das Positive rausgestellt, was ich auch weiterhin tun würde, man kommt ja schließlich an, sie sorgen dafür, dass du ankommst, dennoch ist es wirklich so, es funktioniert eigentlich in jedem Land besser als bei uns und sobald du die Grenze überwunden hast, wird es eigentlich nur besser, pünktlicher, sortierter. Nicht unbedingt komfortabler, deutsche Züge sind komfortabel, das muss man ihm wirklich lassen. Aber systemisch würde ich jetzt kein Land in Europa wissen, das es schlechter macht, mit Abstand leider.
Wie schlimm eigentlich.
Das ist wirklich schlimm und wir haben es, glaube ich, mal erfunden, oder? Mit den Briten, glaube ich, zusammen oder wo gab es die ersten Züge? Ich habe da so Fürth im Kopf und andere.
Ja, ich glaube schon so, also, England, Deutschland ist da schon so.
Sind so die wir haben es auf die ganze Welt ausgedehnt, leider auch oft im Schlechten, also müssen wir jetzt nicht tief rein, Stichwort Indien und Afrika. Aber es ist ein eigentlich erprobtes System, ne? Das
sollte man meinen, oder?
Genau.
Ja. Wie lange habe ich jetzt immer noch nicht so richtig? Wie lange warst du jetzt einsteigen in Deutschland, aussteigen in Spanien unterwegs?
Sowas wie 36 Stunden. Nee, warte mal.
Das heißt, du hast zwischendurch im Zug auch geschlafen? Warst du in einem Schlafwagen, so einem Nachtwagen oder sowas? Oder gibt es sowas? Das gibt es ja, glaube ich, auch in Europa mehr als, also in allen anderen europäischen Ländern mehr als in Deutschland, glaube ich, Schlafwagen, ne?
Genau, also es gibt in Deutschland inzwischen sehr, sehr viel, weil das alles durch Deutschland durchfährt. Nur die kommen in der Regel aus Österreich, teilweise aus den Niederlanden oder aus, ich glaube, aus dem Norden sogar auch. Also alle fahren durch Deutschland durch, wir machen es selber aber nicht mehr. Das heißt, es gibt schon eine Menge, nur nicht angeboten von Deutschen Bahn. Ich nutze das eigentlich nicht, weil ich nicht so ein Schlafwagen-Fan bin. Das ist immer so, andere Leute im Abteil und auch ich schlafe auch nicht gut. Deswegen, ich mache diese Fahrten grundsätzlich bei Tag und nehme dann Hotelzimmer, in diesem Fall in Avignon. Und das heißt, ich komme da abends gegen 10 an, gehe gemütlich ins Hotel, das ist relativ gut zu erreichen und fahre morgens um 9 weiter.
Ah, okay, genau. Okay, weil das nämlich meine nächste Frage gewesen wäre, wie lange war denn so der längste Aufenthalt von einem Zug zum anderen am Bahnhof? Ja. Aber klar, wenn du natürlich dann über Nacht da wirklich bleibst und dann da ein Zimmer nimmst, ach spannend. Genau.
Ja, und zurück wird es dann Barcelona sein.
Das hat ja schon was so Richtiges von richtig so richtiges romantisches Reisen schon fast irgendwie, oder? Ja. Das ist schon richtig cool.
Also das hat's auch, ne? Und hast du dann, gebe ich zu Rollkoffer-Fan, weil sie einfach praktisch sind für sowas. Ich habe irgendwann dieses Gefühl total gefeiert, nachdem ich viele Jahre geflogen bin, ja, ich gebe es zu, dann einfach auszusteigen und einfach rauszulatschen. Niemand sagt irgendwas, niemand macht irgendwas. Du hast den Koffer direkt in der Hand und gehst gemütlich, quasi pfeifend, was ich nicht kann, mit dem Koffer in der Hand noch 5 Schritte in die Altstadt, die ja nicht weit weg ist. Und,
kannst du nicht pfeifen?
Nee.
Was ist da passiert?
Das wurde mir nie beigebracht.
Das ist ja lustig.
Das war auch nie ein wichtiges Thema. Ich konnte halt programmieren. Ja. Genau, und das hat so was sehr Lässiges, finde ich, ne? Und am nächsten Morgen stehst du halt, passt auf, vielleicht kriegst du noch irgendwann Frühstück, latschst zum Bahnhof, steigst einfach ein und fährst weiter, ne? Das ist so, es hat so einen Flow, finde ich. Nicht dieses, beim Flugzeug ist es irgendwie immer so ein bisschen, das ist halt sehr, was soll ich fast sagen, bipolar. Es ist halt irgendwie Stress und Aufregung und dann ist es wieder irgendwie eigentlich Entspannung, aber trotzdem irgendwie laut und dann wackelt es und es wackelt nicht. Du hast halt ständig so Pressure-Momente, würde ich sagen, die dich irgendwie nie richtig zur Ruhe kommen lassen. Vielleicht auf einem Langstreckenflug, ja, gut, aber und dann, wenn du aussteigst, dann ist dann wieder warten auf den Koffer und vielleicht geht da auch was schief und dann musst du die richtige Bahn vom Flughafen finden und es ist noch weit. Es hat eine ziemliche Komprimiertheit an Dingen, die so eine Zugreise meines Erachtens nicht hat.
Zumal ja auch ein Bahnhof fast immer auch sehr zentral innerstädtisch gelegen ist, Flughäfen ja eher weniger. Die sind ja dann auch wieder weit außerhalb und im Bahnhof kommst du halt an und bist mitten in der Stadt. Ist ja auch, glaube ich, nicht zu unterschätzen einfach mal. Auch die Zeitersparnis, wie du schon sagst, die Stressersparnis, die man auch dadurch hat, schon spannend.
Das ist super, ja. Und die Züge sind halt auch, die haben mehr Platz, du kannst aufstehen, rumlatschen, mal ins Bordbistro gehen, Beine vertreten. Meistens ist es auch interessanter, was draußen zu sehen ist, so irgendwie, finde ich. Also, naja, Geschmackssache, ne? Aber irgendwie hat es was, ne? Ja.
Seit wann bist du jetzt da quasi in Freizeit? Seit gestern, seit heute?
Ich habe tatsächlich vor der Dienstreise 1,5 Tage vorweggeschickt. Da war ich kurz in Barcelona, habe die Sagrada mal wieder besucht, diese Kirche, die nie fertig wird, aber sie wird bald fertig. Und habe dann.
Habe ich letztens eine sehr spannende Doku zugesehen.
Das ist wirklich interessant. Also, wer das Projekt nicht kennt, lohnt sich mal raufzuschauen. Und wir werden es wahrscheinlich erleben. Wir reden jetzt noch über wenige Jahre, bis das Ding halbwegs, also bis das Ding steht. Und dann gibt es noch eine Fassade, die nicht ganz wichtig ist. Die kann man sich vielleicht ein bisschen schenken. Genau. Und dann habe ich noch einen Tag.
Wie hieß denn nochmal der Architekt? Hilfe nochmal ganz
schnell. Achso, Gaudi.
Antonin, richtig so.
Glaube ich. Ne?
Ja, sehr spannende Doku gesehen, wo es auch darum ging, dass teilweise, er hat das auch ja nicht zu Lebzeiten auch, glaube ich, die Baupläne gar nicht fertig bekommen komplett und dann wurde teilweise das so von anderen Architekten weitergesponnen, wie es hätte aussehen sollen und können. Also wirklich, wirklich, googelt da mal bei YouTube. Es gibt eine ganz tolle Arte-Doku, super sehenswert, wenn man sich auch nur einen Hauch dafür interessiert.
Bisschen so zwischendurch Bürgerkrieg alles zerstört, weil das
richtig,
und so weiter und da mussten erst die Modelle wieder rekonstruiert werden, quasi archäologisch, bevor da weitergebaut werden konnte. Und erst seitdem es Overtourism gibt, was eigentlich schlecht ist, aber es bringt eine Menge Geld, wird in einem krassen Tempo gebaut. Also als ich zum ersten Mal da war, 2004, glaube ich, da stand da quasi nichts. Da gab es halt so ein paar Außenmauern und es hieß so, ja, das ist für immer eine Baustelle. Und in diesen 20 Jahren hat das Ding, glaube ich, 80% des Baufortschritts erfahren. Ne? Das ist schon beeindruckend.
Hardcore spannend, auf jeden Fall,
ja. Genau, und dann noch einen Tag in Madrid gehabt für mich. Dann war die Dienstreise 4 Tage lang und dann bin ich am Freitag letzter Woche auf einen Leihwagen gewechselt, was in sich nochmal ein spannendes Thema gleich wird und habe seitdem 5 Tage, also mit morgen dem 5. Tag, einfach nochmal off und frei. Mittwoch ist dann überwiegend Rückfahrt. Ne?
Thema Leihwagen, ist spannend, erzähl.
Ich habe mir einen Quest, eine Herausforderung reingelegt, was eigentlich auch die Hauptbeschäftigung bei dieser Reise ist. Ich wollte nämlich elektrisch fahren.
Oh ja, spannend.
Ja, das Schlussfazit steht, das Fazit steht noch nicht aus, ist noch nicht fertig, weil noch habe auch noch ein großes Problem zu lösen morgen. Ich habe bekommen, tatsächlich sehr günstig, eine Renault Zoe. Und das war auch der Grund, weswegen ich da auf die Idee gekommen bin, das zu machen. Ich gucke immer wieder mal, was ist eine mit Elektro-Leihwagen. Bisher war das so, oder vor ein paar Jahren gab es da die gar nicht. Dann irgendwann in Spanien, in Madrid, okay, am Flughafen zum doppelten Preis. Nicht attraktiv. Jetzt auf einmal auch am Bahnhof zu dem gleichen Preis wie ein Benzinwagen. Und der Preis war hier 136 Euro für 4 Tage.
Bei Europcar. Das ist ein fairer Kurs.
Ich muss es machen. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich das ausprobieren muss. Auch wenn ich vorhabe, in die Berge zu fahren und es möglicherweise schneit und möglicherweise die Strecken und die Ladestationen vielleicht nicht ganz so passend zusammen sind. Ich mache das jetzt. Das ist meine Herausforderung und mein Abenteuer für diesen Winter. Ja, das habe mit Wagen also übernommen letzten Freitag und es ließ sich ja sehr gut an. Bisher, bis heute haben alle Ladestationen problemlos sich haben freischalten lassen. Ich habe mir so ein paar Apps draufgepackt und auch irgendwelche Karten und Schlüsselanhänger bestellt und war wirklich sehr aufgeregt, weil es ja so viele Kombinationen gibt aus Anbieter, Ladegeschwindigkeit,
genau, ist es,
Kabel,
ist es
Stecker.
Ähnlich chaotisch, wie es in Deutschland ist. Also das ist überall, glaube ich, gleich, oder? Dass man einfach 7 verschiedene Stromanbieter hat und für jeden eine eigene App braucht und eine eigene Karte.
Also ich habe überraschend mit der Shell Recharge App gute Erfahrungen gemacht, weil die bisher jede Kiste aufgesperrt hat. Mhm. Auch wenn Shell jetzt irgendwie fischig klingt und nicht so gut, aber vielleicht liegt es auch daran, dass das Logo nicht grün ist. Auf jeden Fall hat das funktioniert, also wirklich durchweg funktioniert. Also ganz schlecht ist es nicht oder nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das anfangs vielleicht auch schlimm war. Und es steht schon einiges rum.
Mir wird immer bei Mastodon reingespült und zwar nennt sich die App, glaube ich, Ladefuchs. Ich weiß nicht, ob du das schon von mal gehört hast.
Ja. Die kenne ich, kenne sogar die Macher aus dem Podcast, ein bisschen vom Hören.
Ja, ja.
Aber ich die hilft dir aber gar nicht, zumindest mir nicht, weil sie zeigt günstige Preise an und ich glaube auch nur in Deutschland. Und man müsste doch eine ganze Menge anbietende Firmen auch haben, weil da ja ganz, also alles Mögliche drin ist. Und wenn ich es richtig verstanden habe, bräuchte ich ja bei all diesen Firmen einen Account, um das nutzen zu können, was da als günstigstes angeboten wird. Ich habe das mir kurz angeschaut, aber festgestellt, ich zahle jetzt 40 Cent pro Kilowattstunde hier meistens und das günstigste waren 30. Ich sagte, ach fuck it, für den Urlaub ist mir das egal. Im Alltag mag es anders sein, ne? Und in Deutschland.
Wie ist das mit Schnellladesäulen in Spanien? Weil ich kenne es auch hier teilweise, ich habe ja auch eine Zeit lang Elektroauto gefahren, du freust dich, oh super, beim Aldi gibt es ja eine Ladesäule, da kann ich mein Auto hinstellen. Ist aber dann irgendwie nur so eine, ich weiß gar nicht, was das früher dann immer war, 3-5 Watt Säule, wo du einfach dann gefühlt eine Dreiviertelstunde stehst und 15% Akku aufgeladen hast.
Kilowatt, glaube ich.
Ist das da?
Sonst wäre es wenig.
Oder Kilowatt, ich weiß es gerade nicht. Ich habe die Zahlen überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm, wie die waren.
Aber das
waren halt immer so Säulen, wo du genau dann einfach nur quasi gedrosselt aufgeladen wurdest. Und das hat einfach dann ewig gedauert.
Ja, also ich lerne ja noch. Ich glaube, das Schnellste ist, was irgendwie Tesla macht, ist irgendwie 120, glaube ich, oder? Kilowatt. Also richtig viel Strom.
Ja, genau, richtig. Ja,
120 Staubsauger zugleich ungefähr, das ist, glaube ich, die Einheit. Und was, glaube ich, die Zoe kann, sind 40 vielleicht oder so oder 60, weiß ich gar nicht. Mhm. Das habe ich aber bisher nirgends so richtig gesehen. Es gibt, glaube ich, eine Autobahn. Ist auch teurer dann, ne? Dann zahlst du halt nicht 40 Cent, sondern irgendwie 70
teurer,
Cent.
Ja.
Richtig. Was es hier aber fast überall gibt, sind 22 Kilowatt, was ich fand okay ist, weil ich habe jetzt relativ oft geladen, irgendwie jeden Abend einmal und das war dann so Stunde dranstecken, Kaffee trinken, was ich eh ständig hier mache. Und dann ist das Ding halt, hat es 20-30% geladen und ist wieder okay. Das ist relativ flott. Das fand ich jetzt für meine Entfernung eigentlich ganz gut. Bis auf heute. Da hat nämlich die Säule gesagt, oder das Auto gesagt, Wechselstromladen nicht möglich.
Ah, okay.
An der Säule von der Firma und von der Modellreihe, wo ich schon dreimal vorher geladen habe, ohne große Probleme. Das waren auch bisher die am besten funktionieren, das schickste Display hatten und einfach, ich hatte die als okay gespeichert. Ich weiß eben noch nicht, war diese Säule irgendwie komisch Oder ist das Auto jetzt
das
komisch?
Das ist so. Ich habe das auch teilweise, als ich den Elektrowagen hatte, habe ich mal bei uns in der Straße, zwei Straßen weiter gab es eine Ladesäule, an 9 Tagen kein Problem, Auto hingestellt, reingestöpselt, alles fein. Am 10. Tag irgendwie, ja, die App lädt nicht, die Säule will nicht, der erkennt die nicht, whatever, keine Ahnung, irgendein Scheiß.
Ja, also ich habe jetzt das Problem, ich habe noch 140 Kilometer laut Anzeige, die wahrscheinlich alles Mögliche sind, aber nicht 140 Kilometer und muss noch 111 fahren.
Das ist spannend.
Ich werde aber auch nochmal versuchen, dort zu laden, wo es vor 2 Tagen geklappt hat. Die ist wiederum nicht ganz so flott, die macht nämlich nur 10 Kilowatt. Also es ist jetzt ein bisschen kompliziert morgen. Mhm. Wenn das Auto kaputt ist, ist das cool, weil dann ruft sich Europcar an und dann bringen die Neues oder holen mich ab. Das haben sie schon gesagt, ich habe dort angerufen. Wenn es aber irgendwo dann doch irgendwie lädt, wird es ein Zeitproblem, da wird es ein bisschen tückisch, ne?
Blöd ist halt nach hinten raus, du sagst, Mittwochs geht zurück, hast du gesagt, ne? Hast du denn jetzt irgendwie schon Rückfahr gebucht und bist jetzt fix und musst definitiv dann Mittwoch an einem bestimmten Ort sein?
Genau, also ich bin morgen Abend schon, muss ich in Madrid in Zug einsteigen, um dann in Barcelona zu sein, Abend und fahre dann Mittwochmorgen los von Barcelona nach Paris in dem Fall, das geht dann durch anders und dann nach Karlsruhe und nach Göttingen. Also ich bin eigentlich morgen Abend schon, muss ich um 18 Uhr am Bahnhof sein. Das ist relativ viel Zeit, um irgendwie diese 110 Kilometer zu überbrücken, selbst wenn was schief geht. Also es wird wahrscheinlich klappen. Ne? Also ich bin da jetzt doch halbwegs entspannt, insbesondere weil die auch ziemlich cool sind am Telefon. Also entweder es lädt halt irgendwo nochmal oder dann ist es, wenn der Wagen das nicht mehr will, dann sind die halt dran. Ne? Dann machen die irgendwas. Ja. Oder wenn ich leer bin, dann schicken sie halt auch jemanden. Man muss halt leer sein leider. Solange ich sage, ich habe noch 40% Akku, ist das quasi wie fährt ja eigentlich. Dummerweise bin ich tief in den Bergen, ich habe es ja schon gesagt. Und die einzige Ladestation, die es hier gibt, die hatte ich ja vorher im Blick, ja, die ist im Arsch. Und die allernächste wäre dann wieder 60 Kilometer fahren. Und das mache ich jetzt nicht auf Verdacht, weil dann komme ich nicht mehr zurück zur Unterkunft.
Dann heißt es einfach ab jetzt noch bergab fahren und Rekuperation nutzen.
Genau, das heißt es, ja. Ja, also war erst ein Schreckmoment. Ich bin jetzt erstmal optimistisch und begreife das am Ende auch als Abenteuer und als Herausforderung. Deswegen mache ich es ja. Was noch vielleicht eine zweite Geschichte ist, dann bin ich mit dem Autofahren noch durch, was ich nicht so richtig mit einberechnet habe, ist es ja doch Berge und Winter. Und vor 2 Tagen war ich abends unterwegs, war auch relativ weit weg von der dortigen Unterkunft und fing es an zu hageln. Und dachte mir, ja gut, es hagelt jetzt kurz, ne? Fährst halt langsam. Und nur, dass nach einer Viertelstunde die Straße schneebedeckt war und dann auch nicht aufgehört hat zu schneien. Und ich war 50 Kilometer raus. Mhm. Es hat also wirklich geschneit wie Hölle und ich weiß nicht noch, was ich für Reifen drauf habe und ob der Wagen überhaupt besonders wintertauglich ist. Ich glaube nicht. Und bin dann also ziemlich angespannt diese 50 Kilometer gefahren, insbesondere weil ich wusste, dass die letzten Meter, die letzten 10 Kilometer nicht auf der Art Bundesstraße sein werden, sondern in der Pampa, weil ich ja diese schönen Häuser in der Pampa mag. Und ich bin dann am Ende durch irgendwelche Wälder gefahren, auf einer halbwegs ebenen Straße, die aber niemand sonst außer mir befahren war. Also es war wirklich da nur noch 3, 4, 5 Zentimeter Schnee und irgendwie so bitte keine Steigung. Ich möchte einfach nur noch, ich habe jede 100 Meter gefeiert, dass ich dicht dann zu Hause war. Schluss habe ich gedacht, okay, 6 Kilometer, das läufst du im Zweifel. Und ich wusste, dass es nächsten Tag auch wärmer wird und taut. Dann hole ich mir das Auto halt nächsten Tag zurück. 4 Kilometer, das läufst du easy. 3 Kilometer, auch in der Kälte, ja, 2 Kilometer. Okay, das läufst du auf jeden Fall. 1 Kilometer, oh, ich bin gleich da. Oh, ich bin ja wirklich jetzt da. Boah, das habe ich noch nicht erlebt. Also ich bin noch nicht in meinem Leben 50 Kilometer im frischen Schnee, im Land, was ich nicht kenne, mit einem Auto, was ich nicht einschätzen kann, in einem Land mit Leuten, die jetzt auch Schnee vielleicht nicht so gewohnt sind, unterwegs gewesen. Wow.
Ja, und alleine halt auch noch immer. Ich meine, das ist ja auch noch, ne, wenn du zu zweit bist und irgendwas schief geht, sicherst dann scheiße, aber dann, keine Ahnung, ist jemand da und man kann sich Mut zusprechen, jemand hat vielleicht eine Idee, aber alleine ist schon immer so, ne, so schön wie das auch ist, aber wenn dann irgendwie mal hart auf hart kommt, bist du halt auch alleine. Ne?
Ja.
Schon krass. Schon krass.
Das ist aber alles gut ausgegangen. Und eine Erfahrung mehr. Und ich wollte es ja so. Ne? Ich wollte ja im Winter in Spanien sein. Ich mag den Winter hier, weil es riecht ja nach verbranntem Holz, was mich zwar zu Hause eigentlich nervt, hier aber irgendwie nicht. Und es hat eine besondere Gemütlichkeit, weil es eigentlich tagsüber schön sonnig ist, nachts aber kühl. Schnee habe ich bisher noch nicht gehabt.
Ja. Wir haben hier auch keinen Schnee, davon mal ganz abgesehen. Ja. Unsere halbe Stunde ist schon wieder rum, Cornelis.
Oh je.
Ungeheuerlich. Ich habe fast nichts gesagt, aber es macht auch gar nichts. Ich glaube, das, was du zu erzählen hast, war deutlich spannender.
Jetzt war mal.
Ich wünsche dir eine gute Heimfahrt, wenig Schnee und komm gut nach Deutschland zurück.
Vielen Dank.
Bis demnächst.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.